Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Vor 10 Jahren hat auch Baden-Württemberg einen bekommen, den ersten eigenen Nationalpark. Im Juni feiert der Schwarzwald 10 Jahre Jubiläum als ein solcher. Im Nordschwarzwald wurde vor 10 Jahren auf 10.000 Hektar eine Schutzfläche ausgewiesen, wo Natur größtenteils wieder sich selbst überlassen wird. Die Artenvielfalt wächst bei Tieren und Pflanzen. Der dominierende Fichtenwald hat aber auch schwer mit dem Borkenkäfer zu kämpfen. Beim Publikum ist der Nationalpark aber beliebt. Jetzt soll der Park wachsen. Katharina Thoms hat sich angeschaut, wie das gehen soll.
Es ist windig auf dem Skihang. Eine breite Wiese im Sommer. Aber auch im vergangenen Winter lag hier kaum Schnee. Über den Hang geht es direkt in die wieder entstehende Wildnis.
Wir gehen durch den ehemals alten Bannwald. Das ist jetzt unser Kernstück, unser Herzstück des Nationalparks.
Wolfgang Schlund geht festen Schrittes in Richtung der ersten Bäume am Waldrand. Unzählige Male ist er den Berghang schon hochgestapft. Schlund ist Leiter des Nationalparks Schwarzwald. Er lebt und arbeitet seit rund 30 Jahren im Nordschwarzwald und sagt im Laufe unserer Wanderung immer wieder:
Aber die Natur kann es auch alleine.
Seine wichtigste Erkenntnis im Laufe der Jahre. Früher als Leiter des Naturschutzzentrums, jetzt des Nationalparks. Es gibt viele Möglichkeiten, den Nationalpark Schwarzwald zu erkunden.
Da lang. Okay.
Mit dem Rad oder auf dem Pferd, auf breiten Holzbohlen und über Leitern und Treppen über die Erlebnispfade, auf breiten Wanderwegen und schmalen Pfaden, allein oder in geführten Touren, auf den Spuren des Luchses im nördlichen Teil des Parks oder durch das Waldstück im südlichen Teil, das vor 25 Jahren Sturm Lothar zerstört hatte. Wolfgang Schlund startet seine Tour am Skihang gleich beim Besucherzentrum des Nationalparks und taucht dann in den Wald ein.
Ja, wenn Sie mögen, können wir da schon mal einen ersten Eindruck kriegen.
In seiner grünen Nationalparkjacke und dem weißen kurzen Bart zeigt Wolfgang Schlund nach ein paar hundert Metern auf eine Mischung aus gesunden und abgestorbenen Bäumen. Rundherum wachsen hohe Sträucher.
Wir sind überrascht, was man nach 10 Jahren schon sehen kann. Da sieht man, dass Bäume liegen, kreuz und quer. Man sieht noch ein paar abgestorbene Fichten stehen. Dazwischen kommen die Tannen und die Fichten wieder durch. Das wird sich also die nächsten paar Jahre wieder intensiv begrünen. Hätten wir jetzt Wirtschaftswald, dann hätte man diese Stämme geholt. Die würden nicht liegen bleiben. Und schon das wird dann plötzlich für jeden, der hier durchgeht, ersichtlich, hier sieht es anders aus.
Natur bleibt Natur, es gibt keinen Eingriff, so ist es in der Kernzone. Wie sehr greifen Sie wirklich nicht ein oder machen Sie dann bestimmte punktuelle Dinge doch?
Was wir in der Kernzone natürlich auch machen, einmal haben wir Wege durch. Radwege durch, Langlaufläuben durch. Auf der Fläche selbst haben wir Forschungspunkte, um zu sehen, was tut sich denn da. Aber wenn es denn sein muss, gehen die auch rein. Aber alles andere wird nicht mehr gemacht.
Die Natur kann es auch alleine. Mehr als die Hälfte der 10.000 Hektar Nationalpark sind inzwischen Kernzone. Auch der Bannwald gehört dazu. Hier sind die allermeisten Wege gesperrt, damit die Natur nicht vom Menschen gestört wird. Als der Nationalpark vor 10 Jahren gegründet wurde, gab es viel Protest dagegen. Vor allem Einheimische haben befürchtet, sie dürften nicht mehr in den Wald. Wenn man ihn sich selbst überlässt, stirbt er. Wird aufgefressen vom Borkenkäfer. Inzwischen hat sich die Stimmung beruhigt. Die Region profitiert auch vom Park und die Besucher akzeptieren die Regeln meistens ohne Ärger, sagt Schlund. 750.000 haben vergangenes Jahr den Nationalpark besucht. Wir laufen tiefer in den Bannwald und die Landschaft verändert sich. Auf der rechten Seite des Weges steht der Wald, links davon aber kaum noch Bäume.
Hier bleibe ich jetzt stehen, weil Sie die Verzahnung dieser Grinden mit dem Wald schön sehen können.
Grinden, eine schwäbische Spezialität.
Grind, kahler Kopf, Glatze, so der schwäbische Ausdruck. Man sieht es eigentlich auch, hier fehlen so auf großer Fläche die Bäume, dann hat es hier diese Latschenkiefer, eine Birke zwischendrin. Und die Flächen werden beweidet. Auch da war vor der Nationalparkdiskussion große Diskussion, ob diese alte Kulturlandschaft, weil über Jahrhunderte wurde hier oben beweidet, ob man das jetzt aufgeben würde und alles würde dann halt der Natur überlassen, alles würde Wald werden. Und da war aber klar gesagt, das ist vom Naturschutzgedanken her, was so enorm wichtig ist, dieses Gebiet. Da kommen die Kreuzottern vor, da kommen die Auerhühner am Rande vor. Da gibt es den Wiesenpieper, den Baumpieper, die hier brüten als Beispiel.
Wir lassen die Grinden und breiten Wege hinter uns und tauchen wieder tiefer in den Wald ein, auf schmaleren Pfaden.
Wir sind jetzt hier in den ehemaligen Bannwald, weit über 100 Jahre. 1911 wurde der unter Schutz gestellt, 1911.
Auch deshalb ist der Bannwald in den Höhen bis runter ins Tal zum märchenhaften Wilden See das Herzstück des Parks. Weil man hier erleben kann, wie sich unberührter Wald nach mehr als 100 Jahren entwickelt. Die Fichte dominiert noch, Tannen und ein paar Laubbäume mischen sich darunter. Also ist das der wirklich ursprüngliche Schwarzwald? Der Wald, den der Dichter Wilhelm Hauff im 19. Jahrhundert beschreibt, der kommt dem ursprünglichen ziemlich nah. Der Wald aus dem Schwarzwaldmärchen schlechthin. Das kalte Herz.
Wer durch Schwaben reist, der sollte nie vergessen, auch ein wenig in den Schwarzwald hineinzuschauen. Nicht der Bäume wegen, obgleich man nicht überall solch unermessliche Menge herrlich aufgeschossener Tannen findet, sondern wegen der Leute.
Die dunklen Tannen haben dem Schwarzwald jedenfalls seinen Namen gegeben. Gemischt mit Eichen, Buchen war der Wald spätestens seit dem Mittelalter aber alles andere als naturbelassen, sondern intensiv genutzt. Im Süden die Silberbergwerke und die Glasmacherkunst, im Norden die speziell hergestellte Holzkohle und der seit dem 17. Jahrhundert florierende Holzhandel. Wichtig auch im kalten Herz.
Sie handeln mit ihrem Wald. Sie fällen und behauen ihre Tannen, flößen sie durch die Nagold in den Neckar und von dem oberen Neckar den Rhein hinab, bis weit hinein nach Holland. Unter Meer kennt man die Schwarzwälder und ihre langen Flöße. Sie halten an jeder Stadt, die am Strom liegt, an und erwarten stolz, ob man ihnen Balken und Bretter abkaufen werde. Ihre Freude ist, auf dem Holz die Ströme hinabzufahren, ihr Leid, am Ufer wieder heraufzuwandeln.
Das harte Leben der Flößer und das viele Geld, das sich mit dem Holzhandel verdienen ließ, drumherum hat Wilhelm Hauff seine Geschichte vom kalten Herz gesponnen. Der arme Köhler Peter Munk will auch reich werden und wünscht sich beim Waldgeist Geld, aber keinen Verstand dazu, wie man damit umgeht. Am Rand des Nationalparks kann man auch heute noch auf den Spuren der Köhler, Flößer und Glasmacher wandern. Die Stadt Baiersbronn hat dafür einen Erlebnispfad gestaltet. Anfang Juli wird dort jedes Jahr ein traditioneller Kohlenmeiler aufgebaut. Ein Schauköhler erklärt dann das alte Handwerk. Seit Jahrhunderten leben die Menschen im Schwarzwald mit und vom Wald. Deshalb sei die emotionale Verbindung gerade der Alteingesessenen bis heute groß, sagt auch Wolfgang Schlund.
Alle, die hier groß geworden sind, und zwar über Generationen groß geworden, die haben von diesem Wald gelebt. Gehen wir mal ein paar hundert Jahre zurück, da war das Auskommen schlechthin. Da gab es Hungersnöte und alles Mögliche. Und der eigentliche Rückhalt war noch der Wald. Für einen Waldbauern, der eigenen Besitz hatte, war das die Sparkasse immer. Da hat er reinlangen können. Für den armen Mann, der nicht mal einen Waldbesitz hatte, der konnte wenigstens hier Beeren sammeln, Pilze sammeln. Also der Wald hat hier eine ganz, ganz lange Geschichte, eine starke Bindung zum Menschen. Die Schwarzwälder sind, wie sie sind, weil sie den Wald haben.
Und sie haben den Wald verändert. Ende des 18. Jahrhunderts war der Schwarzwald nahezu kahl. Es wurde so viel abgeholzt, nur noch 10% waren übrig. Dann wurde umgeschwenkt, aufgeforstet. Überwiegend mit Fichten. Die wachsen gerade und schnell, ideal bis heute für die Holzindustrie in der Region. Bis heute dominiert die Fichte auch die 10.000 Hektar Nationalpark und bietet somit ideale Angriffsfläche für den gefürchteten Borkenkäfer. Er ist nur ein paar Millimeter groß und stürzt sich nur auf Fichten. Während man ihn außerhalb wenigstens versucht zu bekämpfen, bleiben die Fichten in der Kernzone des Nationalparks dem Käfer ausgeliefert. Wolfgang Schlund bleibt plötzlich stehen.
So, da können wir nur nicht weiter reingehen. Das finde ich jetzt auch ein spannendes Waldbild. Wenn wir jetzt noch weiter reingehen, da steht eben Fichte an Fichte. Mhm. Und wenn der Käfer da reingeht, dann hat er es leicht, sich auszubreiten. Dann geht der Käfer mit seinem Werk hier durch und verändert den Wald.
Wenn wir jetzt den Ausblick haben, dann könnte man ja meinen, dass genau die ganzen Befürchtungen, die die Gegner damals hatten beim Nationalpark, unser Wald stirbt vor unseren Augen rasant, weil wir sind ja hier in der Kernzone. Wir haben jetzt hier bald ein Massenwaldsterben. Mhm. Müssen wir damit rechnen?
Nee, weil der entscheidende Satz ist schon der falsche. Hier stirbt der Wald, hier sterben einige Fichten. Der Wald als solcher, der wandelt sich.
Rund um den Nationalpark gibt es eine Pufferzone. Da werden befallene Bäume entfernt. Der Borkenkäfer lässt sich aber nicht ganz entfernen.
Der kann Massenvermehrungen machen. Der macht im Jahr 2, manchmal 3 Generationen. Das heißt, von einem Weibchen das so Eier ablegt. Die Larven sich entwickeln, dann die Käfer ausschlüpfen und weiterfliegen. Wenn es dann 2, 3 Generationen sind, sind von einem Käfer vielleicht einige zigtausend, die dann plötzlich da sind. Und der Käfer geht an die Fichte. Die Fichte wehrt sich und dann hat er vielleicht gar keine Chance mehr. Ist die Fichte aber in einem geschwächten Zustand, das Wasser fehlt, die Hitze ist da, Hitze mag der Käfer wieder, entwickelt er sich viel schneller. Dann kann der Käfer sich wunderbar vermehren. Und natürlich dann, was ihm hilft, dass die Fichte geschwächt wird durch die Veränderung des Klimas und gleichzeitig die warmen Sommer dem Käfer helfen, weil er dann viel schneller in seiner Entwicklung wird.
Der Borkenkäfer hat auch schon früher die Fichten angegriffen. Wolfgang Schlund nimmt mich mit auf eine Anhöhe, der Wald zu unseren Füßen. Ein Blick in Vergangenheit und Zukunft.
Und dann sieht man rechts und links jetzt tatsächlich und auch in die Tiefe, in die Ferne hinüber nur Wald. 1990, in den 90er Jahren, war hier auf großer Fläche alles abgestorben. Und man dachte, oh je, schrecklich. Und was ist passiert? Spätestens nach 20 Jahren hat sich das wieder geschlossen. Da hinten haben wir einen großen Borkenkäferbereich. Sehen Sie das?
Ja, da ist es nur noch so vereinzelt dunkel und genau. Der Rest ist eher so hellbraun.
Ja, genau. Und das Hellbraune sind dann diese abgestorbenen Fichten. Dazwischen drin sehen Sie jetzt gerade wunderbar die Tannen stehen und auch noch Fichten, die es überlebt haben. Und wenn wir da reingehen würden, würde es aussehen wie da, wo wir gerade waren. Im Untergrund eine Vielfalt von Leben. Und dieses Mosaik macht's aus. Grüne Flächen, junge Flächen, alte Flächen, abgestorbene Flächen.
Platz für Heidelbeeren, Pilze, Insekten, Vögel. Der Schwarzwald wird als Nationalpark vielfältiger. Davon ist Wolfgang Schlund überzeugt.
So, jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. So wieder zurück oder hier durch und dann den breiteren Weg nach vorne runter. Mit einem Blick in die Rheinebene.
Wir gehen den Weg weiter. Vorbei am Aufzuchtgebiet der Auerhühner, pilz- und moosbewachsenen Bäumen und toten Stämmen, in denen es aber vor Insekten nur so wimmelt. Und damit vor Leben.
Die eigentliche Liebe kann man nur dann gewinnen, wenn man draußen das Ganze erleben kann.
Mit Wolfgang Schlund war meine Kollegin Katharina Thoms unterwegs. Er hat ihr den Nordschwarzwald gezeigt.